E-Health fürs Ohr. Der CGM-Podcast für Gesundheitsprofis.
Hallo und herzlich willkommen zum CGM-Podcast für Gesundheitsprofis. Ich bin Nicole Graf und neben mir sitzt mein Kollege Simon Rusch. Wir sind beide Content Creator bei CompuGroup Medical. Wir haben heute Dr. Matthias Fjellner zu Gast. Er ist Senior Medical Expert beim IFAP Service Institut für Ärzte und Apotheker. Und gemeinsam sprechen wir heute über das Thema Patientensicherheit, genauer gesagt über das Thema Arzneimitteltherapiesicherheit. Wir erklären dabei unter anderem, was versteht man eigentlich unter Arzneimitteltherapiesicherheit? Welche Herausforderungen und Risiken gibt es bei der Verordnung und Einnahme von Medikamenten? Und was kann getan werden, um die Arzneimitteltherapiesicherheit zu erhöhen? Ich würde sagen, also erstmal hallo Matthias, schön, hallo, dass du da bist.
Hallo.
Vielleicht fangen wir einfach mal damit an, dass du dich kurz vorstellst. Was macht man als Senior Medical Expert bei IFAP?
Ja, mein Name ist Dr. Matthias Fjellner. Ich bin Arzt, also das heißt, ich habe Medizin studiert. Ich habe dann tatsächlich zuerst in der Forschung gearbeitet, also in der medizinischen Grundlagenforschung. Habe dann im Krankenhaus gearbeitet, an der Universitätsklinik Gießen, in der Kinderheilkunde. Und bin aber vor inzwischen 16 Jahren aus der Klinik raus in die IT-Branche gewechselt und habe da schon eine ganze Menge gemacht in verschiedensten Unternehmen. Bei der IFAP habe ich eine Zeit lang als Product Owner für unsere Arzneimitteltherapiesicherheitssoftware Therafox Pro gearbeitet. Habe dann eine Zeit lang dort im Research- und Development-Team gearbeitet, was ich dann auch geleitet habe bei IFAP. Und jetzt arbeite ich im Produktmanagement und ja, bin so ein bisschen das Mädchen für alles bei der IFAP, kann man quasi sagen. Überall dort, wo es halt jetzt wirklich Arzt-Know-how braucht, ja, habe ich irgendwie so ein bisschen meine Finger drin.
Dann fangen wir doch mal ganz von vorne an oder ganz am Anfang. Was versteht man unter Arzneimitteltherapiesicherheit und warum ist das so ein wichtiges Thema?
Ja, fangen wir mit der Definition an. Da gibt es eine wunderschöne, die auch im Deutschen Ärzteblatt abgedruckt war und auf der Seite der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft so zu lesen steht. Die stammt aus dem Aktionsplan AMTS. Das ist so ein Aktionsbündnis sozusagen, was das Bundesministerium für Gesundheit vor vielen Jahren gegründet hat. Ich glaube 2004 war das. Und da haben die das folgendermaßen definiert. Ich lese das mal vor. Arzneimitteltherapiesicherheit, oft abgekürzt als AMTS, ist die Gesamtheit der Maßnahmen zur Gewährleistung eines optimalen Medikationsprozesses mit dem Ziel, Medikationsfehler und damit vermeidbare Risiken für den Patienten bei der Arzneimitteltherapie zu verringern. Also mal ein bisschen verständlich ausgedrückt, es geht darum, dass man bei der Arzneimitteltherapie nicht zusätzliche Probleme einführt für den Patienten, die man eigentlich vermeiden könnte. Darum geht's, ja? Weil Arzneimitteltherapie ist natürlich sehr wirksam, deswegen machen sie ja so viel in der Medizin. Aber alles, was wirksam ist, kann halt auch Nebenwirkungen haben oder kann Probleme nach sich ziehen. Und die so weit wie möglich zu minimieren, darum geht's eigentlich. Das ist also wichtig, das ist auch abzugrenzen von dem Thema Arzneimittelsicherheit. Na, da fehlt das Wort Therapie, weil bei der Arzneimittelsicherheit, da geht es um die Sicherheit von Arzneimitteln selber, also um das Arzneimittel als Produkt. Das ist natürlich mindestens genauso wichtig, aber das ist jetzt mehr so ein Thema, ich sag mal, für die pharmazeutische Industrie und für Apotheker und so und so, nicht direkt für uns Ärzte. Ja, für uns Ärzte ist eher wichtig, wir kriegen ein gutes Arzneimittel, das hat eine tolle Qualität, ja, also mit dem ist nichts falsch, aber wir müssen es jetzt richtig anwenden. Und ja, das ist natürlich komplex, keine Frage. Ja. Und deswegen ist es natürlich auch relevant für die ganze Medizin, weil wir natürlich, wie schon gesagt, damit auch Probleme verursachen können mit schlecht angewendeten Arzneimitteln, sage ich mal ganz grob. Ja. Es sind zwar schwerwiegende Probleme, also dass irgendwie jemand gleich also wirklich furchtbar krank wird oder tot umfällt durch die Einnahme von einem Medikament, sehr selten. Ja, also, und wenn das mal ist, ist es mal gleich ganz groß, zumindest in den ärztlichen Nachrichten. Dann steht wieder im Ärzteblatt drin, dass mal wieder jemand Methotrexat täglich eingenommen hat statt wöchentlich. Und das ist in der Tat ein großes Problem, wenn man das macht. Ja, also dafür sterben die Leute daran oder sind zumindest schwer krank für eine ganze Weile. Also das ist sehr selten, muss man sagen. Aber es nehmen ja sehr viele Menschen Medikamente ein und viele Menschen nehmen auch sehr viele Medikamente ein. Und in der Summe ist das dann halt doch eine erhebliche Anzahl ja, von Tagesdosen sozusagen. Und auch wenn das dann an sich relativ selten ist, wird das dann halt doch viel. Ja, vor allem die nicht ganz so riesig großen Probleme. Und das ist das zweite Problem, unterschätzt, wie häufig das ist. Ja, das Problem ist quasi unsichtbar. Also zum Beispiel gibt es so retrospektive Untersuchungen, wo man AMTS-Experten hinzugezogen hat und die Aufnahmeunterlagen von Krankenhäusern sich angeguckt hat und hat dann im Nachhinein festgestellt, dass in der Studie waren das 6,5% aller Krankenhausaufnahmen verursacht wurden durch, ja, Medikationsfehler, muss man sagen. Ja, wo also AMTS-Probleme die Ursache oder zumindest eine der relevanten Mitursachen waren. Und das war nicht bekannt, oder wenn es aufgefallen war, wurde es zumindest nicht dokumentiert in diesen Krankenhausunterlagen. Und das ist halt schon eine Menge. Und man muss natürlich sagen, wenn die Patienten so krank werden, dass sie ins Krankenhaus müssen, ungeplant, das ist dann schon, würde ich sagen, ist eher ein schwerwiegendes AMTS-Problem. Ja? Da sind die ganzen leicht- und mittelschweren Probleme jetzt ja gar nicht dabei. Also das ist eine große Zahl mit einer sehr großen Dunkelziffer vor allem. Ja, und deswegen ist es ein Thema, mit dem man sich durchaus mal beschäftigen sollte. Und das ist ja auch einer der Gründe, weswegen es sich immer mehr etabliert, dass zum Beispiel in Krankenhäusern regelmäßig Apotheker nicht nur in der Krankenhausapotheke arbeiten, sondern mit entsprechender Zusatzqualifikation natürlich in die Patientenversorgung direkt mit einbezogen werden und auf Station arbeiten, gemeinsam mit den Ärzten.
Du sagtest jetzt schon ganz viel zu den möglichen Auswirkungen bei der Verschreibung von Medikamenten. Was sind denn so im Speziellen oder als Beispiel vielleicht so die Herausforderungen und Risiken, die wir im Zusammenhang mit der Medikation von Patientinnen und Patienten haben? Vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Hörer, die nicht zwangsläufig aus dem medizinischen Bereich kommen. Was ist da so konkret die Schwierigkeit?
Ja, also ich will das mal meine Antwort in zwei Teile teilen. Ja, das eine, erstens inhaltlich. Ja, also was ist da jetzt eigentlich das Problem? Also warum ist Arzneimitteltherapie so komplex? Also das Erste, was man halt sehen muss, ist, viele Patienten haben halt mehrere Erkrankungen und nehmen deswegen mehrere Arzneimittel ein. Und da kann es natürlich zwischen den verschiedenen Arzneimitteln ganz klar zu Wechselwirkungen kommen. Das ist immer das, was den Leuten als Erstes einfällt. Aber damit hört es natürlich nicht auf. Ja? Ich muss überhaupt erstmal bei meiner Therapie das passende Medikament finden. Und zwar ein Medikament oder die Medikamente finden, die in Kombination für die mehreren Krankheiten, die meine Patienten in der Regel haben, gut zusammenpassen. Ja? Und dass ich keine Medikamente verordne, die halt aufgrund einer anderen Erkrankung, die der Patient hat, kontraindiziert sind. Und solche Kontraindikationen können auch mal seltener Sachen sein. Das ist also mal so eine der Sachen, wo ich immer versuche, auch in unseren Schulungen, die ich mache, dann das den Leuten zu erklären. Da habe ich halt so ein Beispiel von einer Patientin, die hat einen Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel. Ihr müsst nicht wissen, was das ist egal. Ja? Das ist ein angeborener Enzymdefekt. Wichtig ist nur zu wissen, das ist der häufigste angeborene Enzymdefekt, den es gibt bei Menschen. Also es ist eine häufige Krankheit. Mhm. Sie ist bloß in Deutschland nicht häufig, weil die hat sich, muss man sagen, evolutionär durchgesetzt bei den Menschen, die in Malaria-Gebieten leben. Weil wenn man diese Krankheit hat, das ist natürlich eigentlich blöd und deswegen so schwerwiegende Enzymdefekte, ne, setzen sich nicht so durch in Evolution, die hat sich durchgesetzt, weil man eine größere Chance hat, Malaria zu überleben, wenn man das hat. So, und deswegen ist es eine häufige Krankheit, ich sag mal, in Afrika. Ja, aber auch im Mittelmeerraum, weil da gab es ja, also historisch gesehen, evolutionär gesehen, die Malaria. Bei uns in Deutschland kein Thema. Jetzt haben wir aber natürlich eine zunehmend internationalere Gesellschaft. Wir haben viele Menschen, die in Deutschland leben, die eben nicht aus dieser Region stammen, also jetzt von ethnologisch gesehen stammen. Und die haben diese Krankheit. So, und die kennt in Deutschland fast niemand. So, das ist auch nicht weiter schlimm, die macht meistens gar keine Probleme, die Leute leben vor sich hin, die haben keinen Stress mit. Man darf denen nur bestimmte Medikamente nicht geben. Ja, und ein Medikament, was man denen wirklich überhaupt auf gar keinen Fall geben kann, ist halt zufälligerweise ein Antibiotikum, was die erste Empfehlung ist für unkomplizierten Harnwegsinfekt. Mhm. Und unkomplizierter Harnwegsinfekt ist jetzt auch nicht so super selten, das haben viele Leute. Ja. Und wenn man sich da halt das falsche Medikament aussucht, ich sag mal, in Anführungszeichen, das ist eigentlich ein gutes Medikament, aber für diese Patienten wäre das echt schlimm. Ja, die kann man echt ins Krankenhaus bringen damit. Mhm. So. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt einfach eine unfassbar riesige Anzahl von möglichen Problemen, die da halt sich gegenseitig reinspielen können, weil der Mensch halt einfach so eine unglaublich komplexe biologische Maschine ist, sozusagen. Ja? Und da kann einfach unglaublich viel schief gehen. Also das ist so inhaltlich das Nächste. Und dann, wenn ich jetzt schon das richtige Medikament habe und das passt alles zur Indikation und so, super, dann muss ich noch die richtige Dosis geben, ja, in der richtigen Frequenz, also wie häufig nehme ich das ein. Und dann muss ich natürlich noch gucken, jetzt kann es natürlich zu Nebenwirkungen kommen, die muss ich auch beachten, managen, eventuell darauf reagieren. Und dann muss der Patient das auch noch alles richtig einnehmen. Ja, dazu muss ich ihm das richtig erklären, der muss es verstehen, der darf es nicht vergessen. Auch noch so eine Sache. Und ich muss dann am Ende die Therapie auch noch überwachen, weil in der Regel will ich damit irgendwas bezwecken und die meisten Therapien werden ja auch irgendwie gesteuert. Ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Antibiotikum gebe, weil der Mensch jetzt irgendwie einen fieberhaften Infekt hat und der Fieber ist nach 3 Tagen nicht weg, dann muss ich mir überlegen, wirkt mein Antibiotikum vielleicht nicht. Oder wenn ich den Blutdruck behandle, ja, dann muss ich den Blutdruck messen und gucken, dass ich jetzt irgendwie hoch oder runter gehe mit der Dosis, damit ich die gewünschte Wirkung erreiche. Also das ist echt richtig, richtig kompliziert und deswegen dauert Medizinstudium auch so lange, weil man da unglaublich viel lernen muss, dass das alles richtig funktioniert. So, das ist der eine Teil der Antwort. Wir haben aber noch einen anderen Teil der Antwort. Und das ist das Thema, die Strukturen im deutschen Gesundheitswesen. Ja, die sind dafür nicht wirklich gemacht. Ja, wenn ich, wie soll ich sagen, mit allen meinen Erkrankungen immer zu meinem Hausarzt gehe und der das alles kann und weiß, ist das toll. Aber das ist nicht die Realität. Ja, also spätestens in den letzten Jahrzehnten nicht mehr. Es gibt, und das ist natürlich auch dem Fortschritt der Medizin, und deswegen ist auch gut, ja. Aber ich habe in der Regel mehrere Ärzte, zu denen ich gehe, mehrere, ja, sag mal, Menschen, die irgendwie in meine Gesundheitsbehandlung involviert sind. Das sind ja nicht nur Ärzte, das sind ja auch dann Apotheker und Physiotherapeuten und so weiter und so weiter und so weiter. Und da ist das Thema, irgendwie das alles zusammenzuhalten und da den Überblick zu bewahren, das ist halt einfach auch strukturell schwierig. Und das ist jetzt nicht nur einfach meine Meinung, sondern Professor Daniel Grant, der ist Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Klinikum Saarbrücken. Der ist der Leiter der Kommission der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin zu dem Thema und der war damals, als er das gesagt hat, auch im Vorstand der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Also das ist ein wirklich absoluter AMTS-Experte in Deutschland. Der hat 2016 dazu gesagt, Schädigung von Patienten durch Medikationsfehler ist vermeidbar. Wir schützen Patienten bisher deswegen nicht sicher vor Schädigung durch Medikationsfehler, weil dies nicht Priorität hat. Weder für die Leistungserbringer, noch für Behandlungseinrichtungen und auch nicht für die Politik. So, das ist jetzt zwar schon 8 Jahre her, aber ich kann nicht erkennen, dass sich also fundamental in den letzten 8 Jahren im deutschen Gesundheitswesen da irgendwas zum Positiven verbessert hätte. Also wir haben da auch ein strukturelles Problem, definitiv.
Welche Auswirkungen hat denn die Arzneimitteltherapiesicherheit, beziehungsweise welche kann man messen oder konnte man bisher messen? Gibt es Studien, Zahlen, was solche Schäden, wenn nicht auf Arzneimitteltherapiesicherheit gesetzt wurde oder wenn sie nicht hoch genug war, welche Auswirkungen das hatte?
Ja, das ist schwer einzuschätzen, muss man sagen. Wie gesagt, es gibt eine große Dunkelziffer. Bei den Krankenhausaufnahmen konnte man so ein bisschen abschätzen, weil man da oft eine ganz gute Dokumentation hat und einfach jemand anderes nochmal komplett den Status der Patienten erhebt. Ja, gerade im niedergelassenen Bereich wissen wir nicht, was da abgeht. Weil wenn der Arzt, der den Patienten am besten kennt und behandelt, das nicht merkt, wie sollte jemals irgendjemand anderes es merken? Ja, das geht nicht. Er müsste sich ja einen noch besseren Arzt hinten dran setzen, der den das geht nicht. Ja. Aber man kann das natürlich abschätzen und das Gesundheitsministerium hat da auch mal einen Studienauftrag gegeben. Vor einigen Jahren steht auch alles in diesem Aktionsplan AMTS drin. Ich glaube, es war der letzte, in dem das drin stand, der vierte. Und die kamen auf Kosten von 800 Millionen Euro pro Jahr in Deutschland als untere Grenze. Es könnte auch doppelt so viel sein. Also das ist schon, würde ich sagen, eine Menge Geld erstmal so direkt. Aber das Geld ist natürlich nicht alles, ja. Das führt natürlich auch zu einer vermehrten Inanspruchnahme der Ärzte, ja. Die hätten auch Besseres zu tun, als sich mit vermeidbaren Problemen rumzuschlagen. Klar, das Leid der Patienten ist natürlich ein Riesenproblem. Und das, ja, ist natürlich auch schlecht für das Gesundheitssystem als Ganzes und für die Gesellschaft, weil wir einfach sinnlos Geld verbrennen.
Das heißt, vielleicht noch mal kurz nachgehakt, diese 800 Millionen Euro, das sind Kosten, die entstanden sind aufgrund von Nebenwirkungen, Arzneimittelinteraktionen und unerwünschten Wirkungen.
Genau, also aufgrund von vermeidbaren Problemen. Okay. Ja, also man muss immer unterscheiden, es gibt natürlich nicht vermeidbare Probleme. Ja, also Medikament muss ich dem Patienten halt geben und dann ist halt klar, dass es auch irgendwann zu Nebenwirkungen kommt. Das ist klar, das kann ich nicht vermeiden, das geht nicht. Aber wie schnell ich halt darauf reagiere oder ob ich möglicherweise von Anfang an eine Kombination gewählt habe, die, wenn man sich es genau überlegt, von Anfang an eigentlich keine gute Idee war, das ist der Punkt.
Okay.
Jetzt kommt ja komplizierend noch hinzu, dass bei der Medikation der Patient eine oder die Patientin eine Rolle spielt. Gerade im Niedergelassenen, klar, im Krankenhaus ist es ein bisschen leichter, da kriegt man morgens ein Döschen oder die Woche über und weiß, was man zu nehmen hat, aber gerade zu Hause kann das ja schon auch eine Herausforderung sein. Welche Empfehlungen kann man für Patienten geben, um die Sicherheit in der Medikation vielleicht auch selbst dann noch zu erhöhen?
Ja, also die Basics sind ganz wichtig. Es gibt so ein schönes Poster, Tipps für eine sichere Arzneimitteltherapie. Das war früher auf der AMTS-Seite von der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Da ist es leider nicht mehr, aber man findet es immer noch auf den Seiten vom Bundesgesundheitsministerium und auf den Seiten von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Also das sind ja auch, glaube ich, ganz gute Webseiten generell, die man sich mal angucken kann. Und da stehen halt natürlich nochmal so die Basics drauf, kann man sich gut ins Wartezimmer hängen. Das sind ja so Dinge wie, Patienten sollten einen Medikationsplan haben und sie sollten ihn pflegen und sie sollten ihn auch mitbringen, auch in die Apotheke. Also jetzt, das ist kein Rocket Science, ja, aber klar, das muss man nochmal den Leuten sagen, ja. Das sind die Basics. Dann sollten die Patienten halt Nebenwirkungen, oder zumindest wenn sie glauben, dass sie eine Nebenwirkung haben, oder wenn sie neue Erkrankungen haben und damit vielleicht bei irgendeinem Spezialisten waren, sollten sie das ihrem Hausarzt sagen. Und natürlich sollten Patienten halt auch die ganzen Einnahme- und Anwendungshinweise beachten. Ja, so, und das sagt sich immer so leicht. Aber ich meine, jeder, der schon mal so einen Beipackzettel gesehen hat, weiß, also so ein unglaublich für jeden allgemeinverständliches Dokument ist das nicht unbedingt. Ja, was da sicher helfen kann, sind so Patienten-Medikationsplan-Apps. Da gibt es ja einige. Ja, das ist sicherlich sehr hilfreich, sowas zu haben. Ja, die können in der Regel auch diesen Barcode einscannen, der heutzutage auf jedem bundeseinheitlichen Medikationsplan ist. Dann hat man das gleich auf dem Handy, wird automatisch daran erinnert, seine Medikamente einzunehmen. Und da sind häufig dann auch noch Zusatzinfos drin, wie man das richtig macht, die jetzt ein bisschen, also im Idealfall natürlich, ein bisschen verständlicher und hilfreicher sind als diese riesigen Beipackzettel, die eh keiner versteht. Die Stiftung Warentest hat vor 2-3 Jahren da auch mal diese Apps einem Vergleich unterzogen. Da kann man ja mal reingucken. Mhm. Weil ich glaube, also zumindest einer der Testsieger, wenn nicht sogar der Testsieger, war die Medikationsplan-App von Mediteo. Also ich weiß es, die benutze ich selber, die benutzt auch mein Vater, der ist 81, der benutzt die auch auf seinem Handy. Das funktioniert. Ja, also ist wirklich gut.
Mhm. Okay, und auf der anderen Seite, wie können medizinische Fachkräfte oder Apotheker dazu beitragen, die Arzneimitteltherapiesicherheit zu verbessern?
Ja, also auch da gilt natürlich Medikationsplan, das ist immer das Allerwichtigste. Ja. Nur wenn ich als Arzt oder als Apotheker weiß, was der Patient tatsächlich jetzt alles einnimmt und wie, habe ich den Überblick und kann irgendwas Vernünftiges dazu sagen. Das ist schon mal die erste Voraussetzung. Und die zweite Voraussetzung ist, ich sollte eine gewisse Awareness auf das Thema haben. Das ist eigentlich so das zweite Wichtige. Ja. Ich muss mich mit dem Thema mal beschäftigen, es muss mir klar sein, dass das ein Thema ist und ich muss halt gelegentlich mal drüber nachdenken, wenn ich ja so einen Medikationsplan vor mir sehe, dass ich den auch mal irgendwie so ein bisschen durch einen Sanity-Check laufen lasse. Das ist schon mal die zweite Voraussetzung. Und die dritte Voraussetzung, und da kommen wir jetzt, glaube ich, eher zu dem wirklichen Thema, warum ist das eigentlich für uns als IFAB ein Thema? Ja? Ich glaube, es wäre gut für Ärzte und Apotheker, sich an der Stelle helfen zu lassen. Da könnte doch eigentlich IT mal was im Sinne von Ärzten machen. Ja? Also nicht immer nur langweilige Dinge mit Abrechnung und Nerv, sondern wirklich mal nützlich sein. Und Das ist, glaube ich, an der Stelle definitiv so, dass IT hier nützlich sein kann. Ich höre von Ärzten häufig, die Wechselwirkungen von den Medikamenten, die ich verschreibe, die habe ich doch alle im Kopf. Und da muss ich sagen, das kann ich mir sogar vorstellen, dass die meisten Ärzte die pharmakodynamischen Interaktionen der Medikamente, die sie üblicherweise so verschreiben, im Kopf haben, das glaube ich. Dass Ärzte die pharmakokinetischen Interaktionen der Medikamente, die sie häufig verschreiben, alle im Kopf haben. Also vielleicht sind die alle viel schlauer als ich und können sich viel mehr merken als ich. Also ich kann das nicht. Ja, ich beschäftige mich jetzt seit 10 Jahren mit dem Thema AMTS ziemlich intensiv. Also ich kann es nicht. Ja, da kann man sich jetzt überlegen, was man davon halten soll. Also ich und selbst wenn, nehmen wir mal an, die Ärzte da draußen sind alle viel schlauer als ich und können das alles und wissen das alles auswendig. Also ich sag mal so, beim Autofahren legen sie ja auch einen Gurt an, oder? Also auch wenn man nicht vorhat, einen Unfall zu machen und ein guter Autofahrer ist und seit 20 Jahren immer sicher gefahren ist, man hat trotzdem einen Gurt, ne? Und ein Airbag und so.
Ja, sicher ist sicher.
Genau. Ja. Also ich glaube, da nochmal ein zusätzliches Sicherheitsnetz einzubauen, wo einem der Computer nochmal auf die Finger schaut und sagt, hier solltest du vielleicht nochmal einen Blick drauf werfen, wäre gut.
Wie können denn so digitale Lösungen im Detail weiterhelfen oder welche Lösungen gibt es überhaupt, um die Arzneimitteltherapie-Sicherheit zu steigern?
Ja, also die meisten Softwareprogramme für die Arztpraxis bieten ja schon so einen AMTS-Check mit an. Meistens als Add-on, manchmal ist das auch schon ein Gesamtpaket dabei. Also CGM Medistar beispielsweise fällt mir ein, die haben das immer drin. Bei den meisten anderen Systemen gibt es das optional. Es gibt auch Praxissysteme, da gibt es das nicht. Ja, also für mich wäre das ein Auswahlkriterium für die Praxissoftware. Mhm. Gibt es für diese Software einen guten AMTS-Check? Ja.
Welche Einsatzgebiete gibt es für Software, die einen Arzneimitteltherapie-Sicherheitscheck durchführen? Also wo wird das eingesetzt, an welchem Zeitpunkt der Behandlung?
Ja, also im Idealfall bekomme ich direkt bei der Verordnung oder halt auf dem Medikationsplan Informationen. Und dann auf der Basis eben von der Medikation und von weiteren Daten des aktuellen Patienten werde ich halt auf mögliche Probleme einfach hingewiesen. Ja. Und zwar idealerweise so, dass es nicht nervt, ja, und dass es auch nach Relevanz sortiert ist. Also die wichtigen Sachen will ich sehen, die nicht so wichtigen Sachen, die kann sich das Programm auch schenken. Und das hat den großen Vorteil, ich muss nicht lang irgendwie rumsuchen, ja, oder mich durch irgendwelche fragwürdigen Internetquellen klicken, sondern ich habe die Informationen genau da im Arbeitsablauf, wo ich sie brauche. Und dann kann ich eben die möglichen Maßnahmen ergreifen, die es da so gibt. Und das ist in der Regel nicht, einen anderen Wirkstoff zu verordnen. Das kann auch mal eine Maßnahme sein, aber viel häufiger sind eigentlich andere Sachen. Viel häufiger ist eigentlich, dass ich zum Beispiel zwei Medikamente in der richtigen Reihenfolge einnehmen muss. Also erst das eine und dann das andere und nicht andersrum. Oder dass ich einfach generell einen gewissen Abstand zwischen den beiden Einnahmezeitpunkten einhalten muss. Oder dass die Dosis angepasst wird oder dass ich vielleicht eine andere Darreichungsform brauche. Das wären eigentlich eher so die relevanten Dinge. Und manchmal kann es auch sein, dass eine Kombination von Medikamenten potenziell gefährlich ist, ich die aber trotzdem genau so einnehme, ich aber jetzt irgendwas engmaschig kontrollieren muss. Also das prominenteste Beispiel dafür ist die Therapie von der Herzinsuffizienz. Ne? Schwerwiegende Erkrankungen haben viele Menschen und das ist jetzt schon gut 20 Jahre her, dass man da rausgefunden hat, dass ein ganz altes schlechtes Diuretikum, also als Diuretikum ist es schlecht, Medikament, nämlich Spironolakton, eine unglaubliche Verbesserung von Herzinsuffizienz nach sich zieht. Also 30% bessere Herzleistung, 30% längere Überlebenszeit, das ist für ein einfaches Medikament schon mal ganz ordentlich. Das hat nur einen Nachteil. Gerade in der restlichen Basistherapie von der Herzinsuffizienz, die man natürlich weiterführen muss, führt das häufig zu einer Hyperkaliämie, also zu viel Kalium im Blut. Und das kann sehr schnell sehr unangenehm werden. Das führt zu Herzrhythmusstörungen und schlechter Herzfunktion, was natürlich ganz schlecht ist bei Patienten mit Herzinsuffizienz. Und in den Studien war das alles super gut kontrolliert. Die Patienten sind alle naselang untersucht worden, ne, nach allen Regeln der Kunst. Klar, war ja eine Zulassungsstudie von einem Medikament und das war in Krankenhäusern und in speziellen Zentren, alles total super. Und als diese Therapie dann in die breite Masse und in die Regelversorgung kam, hat man einen sehr großen Anstieg von Krankenhausaufnahmen, also notfallmäßigen Krankenhausaufnahmen aufgrund von Hyperkaliämie gesehen. Das ist natürlich schlecht. Ja? Das heißt, bei dieser Therapie ist es echt wichtig, dass man den Kaliumwert des Patienten eben genau kontrolliert, in ganz definierten Abständen. Der darf bestimmte Werte nicht überschreiten und wenn der halt bestimmten Schwelle überschreitet, muss man mit der die Dosis von diesen Medikamenten runtergehen oder sich auch wieder absetzen oder andere Medikamente geben, die auf andere Art und Weise den Kaliumspiegel wieder senken. Ja, also man kann das machen, die Therapie ist komplett leitliniengerecht, aber sie ist halt trotzdem echt potenziell gefährlich. Man nimmt diese Gefahr in Kauf, eben weil es so nützlich ist, aber muss halt kontrollieren. So. Und das sind halt die Dinge, die AMTS ausmachen. Also da geht es nicht drum, nimmst du halt ein anderes. Ja, so einfach ist es nicht. Genau. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass es manchmal auch einfach nicht medikamentöse Maßnahmen sind, auf die man zusätzlich oder anstatt des Medikaments zurückgreifen kann. Darf man auch nicht vergessen. Ja? Es sind nicht immer nur Medikamente und nicht jeder Patient ist glücklich damit, wenn er mit einem Rezept aus der Praxis geht. Manchmal sind es die anderen Maßnahmen, die genauso gut oder vielleicht sogar besser sind.
Jetzt gibt es ja auf dem Markt mehrere AMTS-Software. Was sind so die Kriterien vielleicht bei der Auswahl, wenn ja eine Hörerin oder eine Hörer gerade davor steht, sich da schlau zu machen? Was sind so Kriterien für einen guten AMTS-Check?
Ja, also da wünschen sich die Ärzte ja immer, dass ihnen der Computer einfach sagt, das geht oder das geht nicht. Mach das so. Das ist natürlich total verständlich, aber dafür sind die Computersysteme einfach Stand heute noch zu doof. Ja? Und ich glaube auch übrigens, dass KI daran gar nichts ändert. Mhm. Kommen wir gleich nochmal drauf vielleicht. Weil es kommt einfach ganz häufig auf den Kontext und auf die konkreten Therapieziele und auch auf die Wünsche des konkreten Patienten und eben halt auf das ganze Thema Risikoabwägung ab. Darauf kommt es an. Und das können und meiner Meinung nach sollen Computerprogramme auch gar nicht machen. Ja, das ist die Aufgabe der Ärzte, dafür sind die da. Ja, mal ganz davon abgesehen, es ist einfach unglaublich schwierig, einem Computer beizubringen, wie schwer krank oder wie schwer ein bestimmtes Symptom von einem Patienten ist, weil das wird nicht so dokumentiert, dass ein Computer das verstehen kann. Ja? Also, welche Alternative jetzt die geeignetste ist, das muss der Arzt entscheiden, zusammen mit dem Patienten. Ja? Der Computer kann da Hinweise geben und er kann sagen, was die Abwägungsgründe sind und was es alles für Alternativen gibt und so. Aber am Ende entscheidet nicht der Computer. Also wir wollen auch mit so einer AMTS-Software nicht den Arzt ersetzen oder überflüssig machen. Also das Gegenteil ist der Fall. Wir wollen die Ärzte dazu befähigen, das, was sie machen wollen und sollen und können, noch besser zu machen. Aber was jetzt natürlich bei der Software wichtig ist, also erstes Kriterium ist, es muss erstmal sagen, hier gibt es ein mögliches Problem. Und das kann man natürlich nach verschiedenen Kategorien irgendwie einteilen. Ja, also vor welchen Problemen warnt so eine Software jetzt? Also da gibt es ja typischerweise Kontraindikationen, also was ich vorhin schon gesagt habe mit dieser komischen Krankheit, darf man bestimmte Medikamente nicht einnehmen, die Wechselwirkungen. Dann gibt es natürlich Medikamente, die sind speziell für ältere Patienten nicht gut geeignet oder zumindest potenziell ungeeignet. Auch das wäre so ein Punkt, ne? Der Computer weiß, wie alt ein Patient kalendarisch ist. Aber wie alt der jetzt, sag ich mal, gefühlt und biologisch ist und wie fit der noch ist, das kann der Computer nicht einschätzen. Mhm. Das ist eher sowas, ne, was man sieht, wenn man dem Menschen gegenüber sitzt, ja. Da gibt es so Listen, ne, Priskus-Liste oder die Forta-Liste. Dann gibt es so Dinge wie eine QT-Zeitverlängerung. Ja, das ist ein ganz großes Thema mal gewesen in den 90ern, weil man das da noch nicht so genau wusste. Und da gab es dann so ein paar Medikamente, die haben das gemacht. Und es waren teilweise auch Medikamente gegen relativ banale Erkrankungen, so Antihistaminika, ne? Wenn man jetzt irgendwie Heuschnupfen hatte und dann hat man plötzlich ganz fiese Herzrhythmusstörungen bekommen, an denen man plötzlich sterben kann. Das ist blöd. Ja? Deswegen sind die Medikamente auch alle vom Markt genommen worden. Aber trotzdem, seitdem weiß man, dass das ein Thema ist, auf das man echt achten muss. Allergien sind ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Also es gibt ja, das ist jetzt nicht super häufig, aber es gibt natürlich Patienten, die haben Allergien. Die meisten von denen glauben, sie hätten eine Penicillinallergie, das stimmt meistens nicht, ja? Sondern man kriegt von bestimmten Penicillinen einen Ausschlag, vor allem wenn man einen Virusinfekt hat, das ist keine Penicillinallergie. Aber es gibt natürlich trotzdem wirklich relevante Arzneimittelallergien und wenn einem die Software sagt, oh, nicht bei dem, der ist allergisch dagegen, ist das natürlich cool, weil wenn man das vergisst und dann trotzdem einen, das kann natürlich ganz blöd enden. Und dann gibt es natürlich noch so Checks, dass man nicht versehentlich irgendwas doppelt verordnet oder dass man die richtige Dosis einhält. Wobei bei der Dosis, da wird es dann schon sehr tricky. Ne? Also das ist indikationsabhängig, das ist von ganz vielen Parametern abhängig. Also diese Checks so hinzubekommen, dass sie nicht ständig viel zu viel warnen und gleichzeitig nicht erst wann, also viel zu spät, das ist schwierig. Ja, also bei denen weiß ich nicht so genau. Ja, dann sollten natürlich diese Checkergebnisse irgendwie nicht nur wahllos alles rausspucken, was es da potenziell geben kann, sondern das sollte irgendwie bewertet sein. Ja, und das ist zum Beispiel was jetzt bei uns bei der IFAB, gerade bei diesen Interaktionen, uns sehr viel Gehirnschmalz kostet und sehr viel Recherche kostet und sehr viel Zeit kostet, das halt auch wirklich zu bewerten. Ja, also das ist so ein bisschen die hohe Kunst, dass man sagt, also was ist jetzt eigentlich wirklich relevant? Ja, dann wird das Ding rot, ja, und dann geht die Ampel bei dem Patienten auf rot und sagt, boah, Arzt, hier musst du wirklich mal gucken. Ja, und was ist orange? Ja, so nach dem Motto, ja, sollte man beachten, aber geht schon. Ja, das wäre so das Beispiel vorhin mit dem, ne, Herzinsuffizienz und Hyperkaliämie, wenn man die falschen Medikamente kombiniert. Und welche sind gelb? So nach dem Motto, ja, das ist jetzt selten ein echtes Problem. Wobei, da wird es natürlich auch schwierig. Ne? Wir hatten schon über das Problem mit den großen Zahlen gesprochen. Sehr viele Menschen nehmen sehr viele Medikamente ein und irgendwann werden halt auch die seltenen Probleme dann dazu einem echten Problem, treten irgendwann auf. Und welche sind also tatsächlich wirklich egal? Ja, das gibt's auch. Also das weiß man dann zwar, ja, das macht irgendeine Interaktion, aber das hat noch nie irgendwie klinisch eine Auswirkung gehabt. Also vergiss es. Ja? Der Vollständigkeit halber wird es dann aufgeführt. Und da unterscheiden sich die Checks von verschiedenen Anbietern teilweise sehr stark. Das ist teilweise ein Problem, muss man ehrlicherweise sagen, ja, und wird auch oft als Kritik an diesen Systemen angeführt. Das ist zum Teil berechtigt, liegt aber, muss man sagen, ehrlicherweise zum großen Teil auch daran, dass wir für die Häufigkeit, mit der solche Interaktionen beispielsweise auftreten, ganz oft auch gar keine Daten haben. Ja, also manchmal müssen wir auch ein bisschen raten und klinische Erfahrung walten lassen. Und dann kann man sich natürlich auch mal, wie soll ich sagen, zwischen dem Check des einen Anbieters und dem Check des anderen Anbieters sich die Kategorie mal um eine Stufe unterschiedlich verhalten. Ja, mei. Ja, also ein bisschen Unsicherheit ist da drin, das kommt vor. Teilweise ist es aber auch nicht unsinnig und teilweise ist es total berechtigt, dass die verschiedenen Checks von verschiedenen dieser AMTS-Programme unterschiedliche Schweregrade auswerfen. Und ich will da mal nur ein Beispiel geben. Also ne, der AMTS-Check von uns, Therafox Pro, hat als Zielgruppe niedergelassene Ärzte, also vor allem, ich sag mal, hausärztlich und internistisch tätige Kollegen. Der Check von der Firma ID als Beispiel wird fast ausschließlich in Krankenhaussoftware verwendet. Und jetzt ist natürlich die Situation von einem Patienten, der stationär im Krankenhaus aufgenommen ist, eine ganz andere. Ja? Der nimmt seine Medikamente nicht selber ein, sondern ne, da gibt es dann irgendwie nochmal so ein System, was überwacht, dass auch immer nur der richtige Patient die richtigen Medikamente bekommt. Der wird ganz anders überwacht. Der ist grundsätzlich natürlich viel kränker als einer, der nicht im Krankenhaus ist, ne? Logisch. Also da habe ich eine ganz andere Abwägung, da habe ich ganz andere Risiken, da habe ich ganz andere Überlegungen, die jetzt da eine Rolle spielen, ob das ein medizinisch relevantes Problem ist oder nicht. Und deswegen habe ich an so einer Stelle ganz häufig überhaupt kein Problem damit, wenn die Krankenhaussoftware von ID zu irgendeinem Problem, was ich für ganz schlimm halte, sagt, ja, nicht so wichtig, ja, aber ganz andere Probleme für viel relevanter hält. Ja, und das geht sogar so weit, dass wir zum Beispiel deswegen auch den Therafox Pro als Medizinprodukt auch nicht zugelassen haben für Intensivstationen, Notaufnahmen und lauter solche Sachen, weil das ist nicht der Hintergedanke, der Kontext, den wir haben, wenn wir sagen, das ist ein großes Problem oder ein kleines Problem. Ja, ja, wenn ich, wie soll ich sagen, schwer blutend in der Notaufnahme liege, ist meine Risikoabwägung und was ich jetzt für Medikamente einnehme oder nicht, eine völlig andere Frage, ja, als wenn ich irgendwie ne, jeden Tag zur Arbeit gehe, aber halt irgendwie ein paar Medikamente gegen meinen Bluthochdruck einnehmen muss. Also, medizinische Relevanz, ganz großer Punkt. Und dann kommt noch das Thema Benutzerfreundlichkeit. Also, wenn ich so eine Software habe, dann muss die einfach easy zu benutzen sein. Ja. Das Wichtige ist, die darf natürlich nicht nerven. Ja? Also irgendwas, was mich im Arbeitsablauf unterbricht, das würde ich auf keinen Fall haben wollen, das geht gar nicht. Einzige Ausnahme, ne? Also vorhin vielleicht bei der Allergie, ja, also wenn ich jetzt wirklich eine nachgewiesene Allergie gegen einen bestimmten Wirkstoff habe und ich verordne dem Patienten genau dieses Präparat, also dann könnte ich mir vorstellen, dass so ein blockierender Check, der sagt, nee, das machst du jetzt mal nicht und ich muss das erst wegklicken, bevor ich weitermachen kann, also da kann das Sinn machen. Aber das ist sicher die Ausnahme. Ja. Also in der Regel will ich, dass ich weiterarbeiten kann, dass ich aber trotzdem sehen kann, hier ist ein mögliches Problem und dass ich schon mal ungefähr abschätzen kann, okay, wie groß ist denn das Problem? Und dann sollten natürlich Details auch mit einem Klick verfügbar sein. Dann sollte ich nicht irgendwie großartig rummachen müssen, das muss dann schnell gehen. Ne? Ich habe ja keine Zeit. Dann, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, das System sollte mir neben der Frage, wo ist eigentlich das Problem, auch noch sagen können, ja, und was mache ich jetzt? Und idealerweise kriege ich dann auch noch weiterführende Informationen. Also das System sagt, woher weiß man denn das? Was sind denn da die Quellen dazu? Ist das denn tatsächlich wissenschaftlich belegt? Würde man ja vielleicht wissen wollen als Arzt, wenn man sich da weiter mit beschäftigen will. Zur UX gehört für mich auch, dass es kein weiterer Aufwand für den Betrieb irgendwie notwendig ist. Ne? Also da darf es keine zusätzlichen Updates geben. Ich will da keine extra Sachen noch extra installieren müssen. Ich will schon gar nicht irgendwelche Daten nochmal eingeben müssen. Das muss einfach gehen. Ja? Ich will sagen, ich will das haben und dann läuft das einfach. Das wäre, glaube ich, auch noch wichtig. Und vielleicht letzter Punkt, ich hatte es schon erwähnt, also in unserem Fall TerraVox Pro ist ein Medizinprodukt und das sollte man heutzutage von seiner AMTS-Software auch erwarten. Ja, das sollte ein Medizinprodukt der Klasse 2a nach der MDR sein, Medical Device Regulation. Das ist quasi ein Gütesiegel und das gibt auch in gewissem Maße Rechtssicherheit. Ja, wenn mein Produkt kein Medizinprodukt ist oder wenn mein AMTS-Check noch nach Klasse 1, nach der MDD ist, dann ist das outdated. Ja, die MDD ist lange vorbei, alle Übergangsfristen sind abgelaufen.
Ja. Also da lohnt sich tatsächlich einmal zu überprüfen, was man gerade verwendet.
Ganz genau, Das sollte man einmal gecheckt haben.
Und die ganzen Kriterien, die du jetzt aufgezählt hast, also euer Produkt TerraVox Pro erfüllt diese Kriterien?
Das ist ja, also grundsätzlich ja, aber das ist natürlich auch mal ein Bereich. Ja? Also was kann man zwischen super cool und gar nicht, bewegt man sich da irgendwie so zwischendrin? Und ich würde sagen, wir liegen da im guten Mittelfeld. Das ist allerdings, muss man sagen, bei all den Anbietern so. Ja? Also die haben alle so ein bisschen ihre Vor- und Nachteile und die bedienen teilweise ein bisschen unterschiedliche Zielgruppen. Ich würde jetzt nicht sagen können, dass irgendeins von denen besonders heraussticht und viel besser ist als alle anderen. Ja? Gerade wenn man sich auch das Thema der Anbindung an die restliche Praxissoftware anschaut, kochen die alle nur mit Wasser.
Siehst du Einschränkungen bei der Verwendung von AMTS-Software?
Ja, immer noch haben wir ganz groß das Problem des Overalertings. Ja? Und davon kommt man auch nicht ganz weg. Also jeder, der sich schon mal ein bisschen mit medizinischer Statistik beschäftigt hat, kennt das Problem von Screening-Tests. Also wenn man screent auf Ereignisse, die eigentlich relativ selten sind. Und ich habe es schon gesagt, die schwerwiegenden AMTS-Ereignisse sind relativ selten. Ja, und selbst wenn man einen wirklich sehr guten Test hat, der sehr spezifisch und sehr sensitiv ist, ist die Falsch-Positiv-Rate bei einer geringen Prävalenz immer größer als die Richtig-Positiv-Rate. Und deswegen ist der positive prädiktive Wert dieser Checks notwendigerweise schlecht. Das kann man nur besser machen, indem man eine wirklich absurd hohe Spezifität hinbekommt in seinem Test, bei nicht abnehmender Sensitivität. Und das geht nur dann, wenn man mehr Parameter untersucht, wenn man mehrere Tests sozusagen hintereinander schaltet und damit ne, die Testgüte und die Area under the Curve, wenn man das gegeneinander aufträgt, erhöht. Also da ist für die Zukunft noch deutlich Luft nach oben. Und ich kann also zumindest sagen, also bei uns beim TerraVox, ja, also als ich bei IFAB angefangen habe vor, 7 Jahren, haben uns die Kunden tatsächlich zurückgespiegelt, das Ding ist ja immer rot. Und die hatten damit nicht ganz Unrecht. Wir haben aber in den letzten Jahren da massiv dran gearbeitet, ja, und das ist schon deutlich besser geworden. Also was man immer noch hat, ist, dass das Ding sich sehr häufig meldet. Ja, dann ist es aber gelb oder grau. Ja, rot ist wirklich selten geworden und ich würde sagen, kommen jetzt langsam dahin, dass wenn das Ding rot oder orange sagt, man sich das zumindest mal angucken sollte, was da eigentlich los ist. Man muss aber halt auch noch wirklich dazu sagen, ne? Also die Computer können ja Stand heute nur das analysieren, was sie an strukturierten Daten bekommen. Und sie sind halt echt auch unabhängig davon nicht gut da drin, Kontext und abstrakte Konzepte zu verstehen. Das können Computer einfach nicht, auch KI nicht. Also das ist sogar der Hauptnachteil von KI. Ja, diese ganzen Large Language Models sind gut da drin, uns vorzugaukeln, sie würden abstrakte Konzepte verstehen, aber sie tun es gerade nicht. Das ist gerade das Problem, wo sie mal reinfallen und weswegen sie dann völlig absurde Dinge herbei halluzinieren. Und deswegen können diese ganzen computerbasierten digitalen AMTS-Checks immer nur auf mögliche Probleme hinweisen. Die können nicht vorhersagen, ob das Problem wirklich auftreten wird. Dafür müssten die halt viel mehr wissen. Also vor allem viel mehr wissen als der Arzt, der davor sitzt. Ja? Und da sind wir lange noch nicht. Das heißt, wenn da jetzt irgendwie so eine Meldung kommt und die Ampel kriegt irgendeine lustige Farbe, dann heißt es kann zu einem Problem kommen, nicht es muss zum Problem kommen. Und deswegen muss ich dann als derjenige, der vor diesem System sitzt, und deswegen ist es ja auch ein System für Ärzte oder Apotheker, je nachdem, auch ne, muss ich mein Fachwissen benutzen. Ja, und also so ein gängiges Problem ist zum Beispiel, gehen wir auf eine ganz einfache Interaktion zurück, ja, Pharmakokinetik, ich habe ein Medikament, was ein anderes Medikament jetzt irgendwie durch den am Abbau hindert oder irgendwas in der Art und deswegen den Plasmaspiegel von dem anderen Medikament erhöht. Ja? Und wenn das jetzt noch ordentlich wirksame Medikamente sind, sagen wir mal Makuma, ja, und ich gebe dem Patienten jetzt ein Amiodaron dazu, dann erhöht dieses Amiodaron den Plasmaspiegel von dem Makuma. Und das ist bei Makuma, kann das schon mal ziemlich gefährlich werden. Ne? Dann kann man ordentlich bluten und das ist echt nicht ohne. So, wenn der Patient jetzt aber das Amiodaron, das ist ein Mittel gegen Herzrhythmusstörungen, und sein Makuma die ganze Zeit schon parallel zueinander einnimmt und der Spiegel von ist super, das misst man bei Makuma ja, die misst man ja die Wirkung und die Dosis bleibt gleich, dann werden die meisten AMTS-Checks der Welt werden mir eine rote Warnung zeigen, boah, hier können ganz schlimme Dinge passieren. Aber ich weiß, der nimmt dieses Medikament in dieser Dosierung schon die ganze Zeit ein, ist alles gut, da brauche ich gar nichts machen. Ja? Andersrum, Patient nimmt die ganze Zeit schon Makuma ein, ich gebe dem jetzt Amiodaron. Holla, da muss ich aber drauf achten, vorher das Makuma in der Dosis zu reduzieren, bevor ich das mache. Ja? Sonst kann ich da echt ein Problem produzieren. Also deswegen, man muss da schon, ja, die Software hilft dem Arzt, ja? Die ersetzt ihn nicht. Also deswegen, rote Meldungen sollte man lesen, ja, und verstehen und dann sich überlegen, was man da eigentlich tun soll. Das kann natürlich nämlich auch andersrum in die Hose gehen. Ja, und da habe ich eine Geschichte bekommen, die hat mir dann der befreundeter Kollege, der ist Hausarzt, dann auch zugeschickt und das lese ich mal vor, weil das einfach so plastisch ist. Ein Patient erlitt einen zweiten schweren Herzinfarkt, weil sein frischer Coronarstent thrombosierte. Weil das Apothekensystem die Verwendung zweier Plättchenhemmer gleichzeitig als gefährliche Interaktion Auftreten von Blutungen bezeichnete. Dabei sind ASS und Ticagrelor eine Standardkombination nach Stent. Also dem Patienten wurde daher freitags nachmittags geraten, das Rezept nicht einzulösen und am Montag nochmal den Hausarzt zu fragen. Samstags lag er beatmet mit nur noch 30% Herzleistung auf der Intensivstation. Die Apotheke meint, sie habe alles richtig gemacht. Soweit der Bericht. Mhm. Das ist jetzt natürlich sicherlich die Ausnahme. Ne? Die Regel ist, dass die Apotheken und die Apotheker die Ärzte bei der AMTS unterstützen. Ja? Also die Apotheker ja, haben ja durchaus das Selbstverständnis, dass Arzneimitteltherapiesicherheit ein wesentlicher Teil ihrer Tätigkeit ist. Und das ist auch gut so und richtig so. Und das klappt in aller Regel auch. Aber wie alles, was in der Regel klappt, geht es halt auch manchmal schief, wie man hier sehen kann. Ja, da hat jemand eine Warnung von so einem Interaktionscheck bekommen und hatte ganz offensichtlich nicht die Fachkompetenz, die richtig einordnen zu können. Ja, und ich kann sagen, also ich glaube, dass in unserem Hinweistext drinsteht, dass das ein potenziell großes Problem ist, dass es aber Situationen gibt, wo die Kombination dieser Medikamente durchaus angezeigt und notwendig ist. Ja, und das ist halt wichtig, das muss man wissen. Und deswegen ist das mit diesen Interaktionschecks halt eben so eine Sache. Ja, man muss die auch interpretieren können. Jetzt also zwei Tipps für die Praxis. Ja. Tipp Nummer eins, es ist generell eben sinnvoll, dem Patienten zu sagen, wenn man so einen Check gemacht hat, also wenn man ihn auch wirklich gemacht hat natürlich, sowohl wenn der Check grün war, als auch wenn der Check jetzt irgendwie rot war und man aber beschlossen hat oder entschieden hat, aufgrund irgendeiner Abwägung, ja, da sagt der AMTS-Check rot, aber bei dir in dem Fall ist das okay, ist in Ordnung, ja, keine Ahnung, ich habe den Laborwert gecheckt oder ja, der Computer meint, das läge bei dir vor, ist aber gar nicht so oder ja, das ist okay, wenn man das jetzt für 2 Wochen macht oder so. Einfach dem Patienten sagen. Das beruhigt die Patienten. Ja, die fühlen sich dann gut und sicher behandelt. Und wenn die selber irgendwie im Internet nachschlagen und feststellen, oh, das darf man ja gar nicht zusammen nehmen, sind sie beruhigt, weil der Arzt ihnen gesagt hat, ja, aber in deinem Fall geht's schon. Und das beugt halt eben auch möglichen Rückläufern aus der Apotheke vor. Der zweite Tipp, man sollte sich in der Praxis darauf verständigen, wie man mit so AMTS-Check-Meldungen umgeht. Ja, also gerade jetzt auch mit den medizinischen Fachangestellten, die ja viele Rezepte vorbereiten für die Ärzte. Ja, muss man sich halt überlegen, wie man das macht. Ja? Also natürlich kann ich nicht sagen, ja, jedes Mal, wenn der AMTS-Check irgendwas sagt, musst du Rücksprache mit mir halten. Dann kommt der Praxisbetrieb zum Erliegen, das geht nicht. Ja? Das hängt natürlich sicher auch davon ab, wie man das in der Praxis organisiert hat und mit welcher MFA man da spricht. Also deswegen, das muss man praxisindividuell regeln, aber man sollte es regeln. Zurück zu den möglichen Problemen von so AMTS-Checks, also was können sie alle nicht? Es gibt noch ein paar andere Sachen, die sie nicht können und das sind spezielle Patientengruppen. Ich hatte es schon erwähnt, Kontext, abstrakte Konzepte, nicht gut bei so Checks. Und natürlich, es fehlen uns Daten. Ja, und ein wesentlicher Punkt, wo uns, das gilt für die gesamte Medizin und Arzneimittel, aber für das Thema Arzneimitteltherapiesicherheit leider noch viel mehr, das sind Kinder. Ja, ich habe früher in der Kinderheilkunde gearbeitet, von daher, ich weiß, wovon ich da rede. Es gibt einfach viel zu wenig Arzneimittelstudien bei Kindern und gerade was AMTS bei Kindern angeht, ist die Datenlage echt dünn. Das liegt natürlich zum Teil auch daran, dass so viele Kinder halt nicht da sind, die Medikamente einnehmen. Schon gar nicht ganz viele auf einmal. Das ist halt immer eine relativ kleine Anzahl. Und dann ist es halt echt schwer, an Häufigkeitsdaten zu kommen. Also das ist auch ein inhärentes Problem. Aber bei den meisten Arzneimittelstudien sind Minderjährige einfach ausgeschlossen. Und wir wissen es einfach nicht. Natürlich, das, was für Erwachsene gilt und was für Erwachsene problematisch ist, ist in der Regel bei Kindern genauso problematisch. Aber wir wissen halt auch, dass es bei Kindern zusätzliche Probleme gibt. Und die meisten davon wissen wir wahrscheinlich gar nicht. Und selbst bei denen, die wir wissen, gibt es noch Ausnahmen. Ja, also das ist bei Arzneimitteln immer so, es gibt immer Ausnahmen. Und das macht die Arbeit so schwierig und auch so unglaublich arbeitsintensiv. Und deswegen dauert das doch alles so lange. Ja, und da hab ich eine schöne Geschichte. Ich habe nämlich von George Clooney was gelernt. Ja. Als ich noch Medizinstudent war, habe ich Emergency Room geguckt. Ja, und John Carter, also erste Staffel oder zweite Staffel oder irgendwie sowas, ne, da war der auch noch Medizinstudent. Der ist ja später, hat man den ja so verfolgt bis zum Chefarzt, da hörte die Serie auf irgendwie. Und der hatte damals keine Ahnung. Der hat nämlich ein fiebriges Kind vor sich gehabt. Ja. Hat er da irgendwas gemacht und der Kinderarzt, ne, Doug Ross, gespielt von George Clooney, hat gesagt, nee, Carter, so kannst du das nicht machen. Du musst dem Patienten ASS geben und zwar 2 Gramm. Und Carter so, was? Nein, man darf doch Kindern unter 12 Jahren kein ASS geben, schon gar nicht so viel. Ja, und daraufhin ist durch die Prüfung gefallen, weil dieses Kind hat ein Kawasaki-Syndrom und das ist eine der ganz wenigen Krankheiten, wo man Kindern tatsächlich ASS gibt und zwar in ganz ordentlicher Dosierung. Ja, und das habe ich damals als Medizinstudent von George Clooney gelernt, habe ich nicht vergessen. Und das kam tatsächlich mal in der Prüfung dran und ich konnte sagen, ja, Kawasaki-Syndrom. Genau. Genau, das andere spezielle Patientengruppen, ne? Also onkologische Patienten sind auch so ein typisches Beispiel. Ne? Die haben ganz spezielle Medikamente in ganz speziellen Therapieschemata, die sich auch alle naselang ändern. Und das sind ja in der Regel relativ kranke Patienten, ne? Wo es wirklich um was geht. Ja, da ist mir im Zweifelsfall irgendeine dämliche Interaktion auch mal, ne? Also muss ich auch mal 7 gerade sein lassen. Und da ist das Know-how und die Erfahrung von Ärztinnen und Ärzten mit diesen speziellen Therapien einfach deutlich wichtiger als die Meldung von irgendeinem AMTS-Programm. Ja? Auch wenn natürlich in der Situation eine AMTS-Software wichtige und richtige Hinweise liefern kann. Ja? Aber ich sollte nicht blind darauf vertrauen, ja? Wenn ich weiß, ich muss halt einfach meine ärztliche Einschätzung an der Stelle muss ich einfach verwenden.
Welche aktuellen Entwicklungen oder Trends gibt es denn aktuell im Bereich der Arzneimitteltherapiesicherheit, insbesondere auch auf die Verwendung von Technologie oder digitalen Helfern im Arztalltag?
Ja, also da gibt es natürlich ganz viel, da tut sich gerade eine ganze Menge. Vielleicht erstmal, was ich nicht sehe, KI. Mhm. Ja? Nein. Ja? Also wir haben das natürlich ausprobiert, wir monitoren das auch, wir gucken uns das an, aber im Moment sehe ich nicht, dass die uns da großartig helfen kann. Also wo sie uns tatsächlich hilft, ist manchmal die Texte besser zu formulieren, das ist gar nicht so schlecht. Ja? ChatGPT, formulieren wir das mal verständlich um, das klappt schon, das kann man machen. Ja? Also auch nicht direkt 1:1, aber da kommen coole Ideen manchmal bei raus. Aber jetzt mal wirklich ernsthaft, also was sehe ich? Ich sehe drei große Trends. Das erste ist eben weiter differenzierte Prüfungen in der Software. Also zum Beispiel so auf kumulative Effekte hin. Ja, das hatten wir vorhin schon, die QT-Zeit hatte ich erwähnt. Da gibt es eigentlich ganz gute Scores, die man verwenden kann, die mir als Arzt einen Anhalt geben, wo ich dann mal sagen muss, boah, bei dem Patienten sollte ich mal ein EKG machen. Ja? Da sind jetzt so viele Faktoren zusammengekommen und jetzt hat er noch ein Medikament, was da irgendwie die QT-Zeit beeinflussen könnte. Vielleicht schaue ich mir das mal im Detail an. Oder für die anticholinerge Wirkung, da gibt es einen Score. Und der mir einfach sagt, ne, wenn ich mehrere Medikamente oder Abhängigkeit von den Medikamenten, wenn ich die kombiniere, wie stark ist das Risiko, dass der Patient da eine schwere Nebenwirkung bekommt und so weiter. Also da gibt es halt einige Blutungsrisiko, Sedierung, Obstipation und so weiter. Und ich denke, da wird in Zukunft noch mehr kommen, einfach weil die Checks dadurch spezifischer werden und mir dadurch eben bessere Hinweise geben, die nicht medizinisch irrelevant sind. Das zweite ist Kontext. Ja, Computer sind schlecht da drin, aber natürlich kann man da schon ein bisschen was machen, auch heute schon. Und ich denke, in der Zukunft wird die Berücksichtigung eben genau das Thema, was wir vorhin hatten, mit der Altmedikation oder Dauermedikation, wo man Medikamente den ganzen Zeitraum einnimmt, versus ich nehme ein Medikament neu ein, ja, das ist was ich durchaus als Kontext bezeichnen will, dass das halt beim Interaktionscheck zu einem anderen Verhalten führt. Ja, und das ist also zum Beispiel was wir in den Terrafox Pro einbauen. Ich denke, es kommt diesen Sommer noch in die Praxen, dass er das unterschiedlich behandelt, weil das einfach ein wesentlicher Unterschied ist. Oder in Zukunft könnte ich mir halt auch vorstellen, dass man beispielsweise nicht nur das Ansetzen, sondern auch das Absetzen von Medikamenten berücksichtigt. Ja, also was passiert denn, wenn ich das Amiodaron jetzt mal wieder weglasse? Das ist nämlich genauso doof. Ja? Dann geht nämlich der Makomarspiegel runter und der Mensch ist nicht mehr antikoaguliert und das ist natürlich schlecht, dann kann er Schlaganfall kriegen. Ja, also da könnte ich mir vorstellen, dass in Zukunft sich noch einiges tut. Auch das Thema, dass ich den Hinweis auf ein mögliches Problem bekomme, schon bevor ich ein Arzneimittel auswähle. Ja, weil heute ist ja oft so, ich wähle irgendwas aus und dann sagt mir der Computer, ja, das ist natürlich schlecht. Ja, da muss ich ja zurückgehen und sagen, ja, stimmt, nee, machen wir nicht, mal anders machen. Das kostet mich alles Zeit. Wäre doch viel schlauer, wenn der Computer mir gleich sagen würde, was ich machen soll. Ja. Auch da arbeiten wir dran, kommt vielleicht nicht ganz so früh, nicht diesen Sommer, aber ich kann sagen, das ist definitiv was, wo dran gearbeitet wird und was in Zukunft bei uns und bestimmt auch bei anderen Anwendern irgendwann kommen wird. Und die dritte große Entwicklung, die ich sehe, das ist was tatsächlich aus der Politik kommt. Das ganze Thema Telematikinfrastruktur wurde ja ursprünglich mal eingeführt, wegen AMTS, das weiß kaum noch jemand. Mhm. Ne? Da gab es diesen Lipo-Buy-Skandal, wobei, ob es ein Skandal war, kann man jetzt wild drüber streiten, aber da ging es halt um zwei Medikamente, die zusammen verordnet und auch eingenommen wurden und das hat zu erheblichen Problemen geführt. Es war zwar durchaus bekannt und es stand auch in der Fachinformation, dass man die nicht zusammen einnehmen soll, ist aber halt trotzdem passiert. Ne? So. Und hätte es damals schon so eine Software gegeben wie eine Terrafox, die hätte damals schon gesagt, nee, nicht machen. Ja? Und daran hat man sich in der Politik jetzt erinnert, dass man das ja eigentlich mal deswegen machen wollte. Ja, ist mit Digitalisierung in Deutschland nicht immer so ultra schnell. Aber gut, besser spät als nie. Und deswegen hat man sich im Bundesgesundheitsministerium den digital gestützten Medikationsprozess ausgesucht. Und da haben dann die Gematik und die Mio 42 und die Kassenärztliche Bundesvereinigung und so weiter, also verschiedene Experten haben sich da ein paar Spezifikationen überlegt. Zu dem Thema könnten wir eine ganze Podcast-Folge machen, das ist wirklich kompliziert. Also nur in Kürze, das soll ab 2025 starten, also nicht mehr so lange in der Zukunft. Und ein Teil dieses ganzen digital gestützten Medikationsprozesses ist, dass die Medikamente, die ein Patient einnimmt, einschließlich seines Medikationsplans, im Prinzip für alle behandelnden Ärzte dieses Patienten sichtbar sind. Und dass also jeder Patient nur noch genau einen Medikationsplan hat. Also nicht einen bei dem einen Doktor und einen bei dem anderen Doktor und einen dritten ausgedruckt am Kühlschrank, sondern der einen. Und das macht natürlich es viel leichter, die gesamte Medikation von Patienten auch zu prüfen. Und ich glaube, das wird tatsächlich einen großen Einfluss haben auf das Thema AMTS. einfach weil es die Transparenz über das, was ein Patient wirklich einnimmt, unglaublich erhöht. Und das hatte ich ja schon vorhin schon gesagt, das ist immer die grundlegende Voraussetzung dafür, dass ich AMTS überhaupt machen kann.
Aber das ist ja interessant. Das heißt also im Prinzip die Verbesserungsmöglichkeiten oder die Verbesserungstrends sind eher ganz handwerklicher Natur. Ne? Keine Magie, kein Chaka-Chaka, sondern im Prinzip den Job, den man jetzt tut, besser machen, mehr Daten, dadurch vielleicht etwas aussagekräftiger sein.
Ja, ganz genau.
Interessant, ja. Mit Blick auf unseren Zettel, die Fragen sind erschöpft. Wir nicht, aber die Fragen sind erschöpft. Hast du noch berühmte letzte Worte? Appelle, Aufforderungen,
ja, Wünsche? Vielleicht nur den einen, also an alle Patienten und an alle Ärzte und an alle Apotheker da draußen, nehmt doch AMTS bitte ernst und wichtig. Ja, das ist ein relevantes Thema. Und also zumindest diejenigen, die, ich sag mal, regelmäßig Medikamente verschreiben oder regelmäßig Medikamente einnehmen, womöglich noch mehrere, sollten sich mit dem Thema AMTS einfach mal beschäftigen. Also insbesondere, wenn es halt um Patienten geht, die mehrere Medikamente einnehmen. Und ich würde also allen Ärzten raten, grundsätzlich ja, noch so eine AMTS-Software zu verwenden. Ne? Also weil es einfach nochmal ein zusätzliches Sicherheitsnetz gibt. Also ich persönlich würde es machen, weil ich traue mir selber nicht so viel zu, dass ich nie einen Fehler machen würde. Ja? Und das erhöht einfach die Chance, dass man so einen Fehler, den man möglicherweise sonst, der einem irgendwie durchgegangen wäre, dass der halt auffällt. Ja? Weil mir halt einfach der Computer nochmal auf die Finger guckt. Ja, klar, der Computer wird mir ganz häufig sagen, das kannst du nicht machen. Und ich sage, nee, kann ich doch. Ja. Und das ist auch in Ordnung so. Ja, also welchen dieser Checks man da verwendet ist, die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Ich habe es vorhin schon gesagt. Ich finde auch, ganz ehrlich, alle von denen sind noch weit davon entfernt, richtig gut zu sein. Ja. Aber jedes von diesen Systemen ist besser als gar keins zu haben. Und ein ärztlicher Kollege hat vor kurzem in einem Interview gesagt, lieber Day One als One Day.
Sehr gut. Schönes Schlusswort, ja. Also ich fand es sehr interessant.
Super und, Thema.
Ja, ja. Vielen Dank deswegen für die Einblicke. Ja. Ich würde sagen, also wir können gerne eine Fortsetzung machen. Da gibt es bestimmt noch viel drüber zu sprechen. Arzneimitteltherapiesicherheit, Medikationssicherheit, großes Feld.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ja, gerne wieder. Und vielleicht, wenn es Fragen aus der Zuhörerschaft gibt, das wäre natürlich besonders spannend, wenn wir die beantworten könnten.
Machen wir.
Gehen wir weiter, ja.
Herzlichen Dank.
Ja, Dankeschön.
Danke.